Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Hattest du denn ein schönes Osterfest, Elias?
Ja, hi Nadine erstmal. Wir haben es ja größtenteils zusammen verbracht, von dem her natürlich ein sehr, sehr schönes Osterfest. Wobei ich sagen muss, ich habe dann doch einen Schokohasen vermisst.
Ah ja, dieser eine Schokohase im Presseraum, den es letztes Jahr, meine ich, gab.
Gegen Hertha BSC damals, kann man sich noch wirklich gut dran erinnern, der Hauptstadtclub zu Gast im Donaustadion. Natürlich hat der SSV das Spiel knapp verloren, aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel damals gewesen. Aber das Osterfest an sich, auch ohne Schokolade, war, denke ich, ganz schön, denn der SSV Ulm hat gewonnen gegen den SC Verl. War das jetzt die SSV Ulmsche Auferstehung oder welcher Begriff würde dir dazu einfallen?
Okay, ich wusste, dass jetzt irgendwie so ein blödes Wortspiel zu Ostern kommt. Oder habe es mir fast gedacht. Ja, da würde ich ein anderes Wortspiel bemühen. Wie habe ich kürzlich gelesen, der SSV knipst ein bisschen Licht im Tabellenkeller an. Könnte man vielleicht so sagen.
Ja, zumindest ist das, was geflackert ist, nicht ausgegangen.
Ja.
Pavel Dotschev hatte ja vor dem Spiel gesagt, wenn sie verlieren und Saarbrücken gewinnt, dann ist der Zug abgefahren. So kann man wahrscheinlich sagen, ja, besteht vielleicht noch die Möglichkeit, hinter dem Zug herzurennen und sich noch dran zu klammern an den Drittliga-Zug. Letztendlich im Großen und Ganzen hat sich die Lage aber kaum verändert. Oder würdest du sagen, es ist jetzt wieder Aufbruchsstimmung da?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass so ein bisschen ein kleiner Funke Hoffnung besteht, dass man zumindest die Saison unabhängig vom Klassenerhalt ja würdig oder vernünftig zu Ende spielen kann. Ich glaube, das war gestern dann schon ein ganz ordentlicher Auftritt. Ja, 1:0 ist das Spiel geendet, aber der erste FC Saarbrücken, du hast angesprochen, hat auch gewonnen, 1:0 gegen Ingolstadt. Und insofern bleibt der tabellarische Abstand bei 8 Punkten.
Wollen wir ein bisschen auf das Sportliche eingehen von der Leistung gestern? Man sollte anfangen mit der Fünferkette, denke ich, denn Pavel Dotschev hat sie wieder aufstellen lassen. Da musste er ein bisschen kreativ werden, denn Marcel Segert hat ja mit einer Gelbsperre gefehlt. Deshalb ist Dennis Dressel in der Abwehrmitte aufgelaufen. Und dann hat sich ein Spiel entwickelt, wo Ulm tatsächlich auch mehrere Chancen hatte.
Ja, wie ich fand, tatsächlich auch überraschend. Also ich hätte den SCFR, sie zählen ja dann durchaus immer noch zu den Aufstiegskandidaten, deutlich stärker eingeschätzt. Hatte auch aus der Hinrunde an, ja, da endete das Spiel ja 0:5, also gegen den SSV. Da waren sie natürlich spielerisch sehr, sehr stark. Und insofern war es schon ein bisschen überraschend, dass Fair, ja, bisschen schwach war, aber auch der SSV, muss man dann schon auch sagen, ordentlich gespielt hat, die Räume, wie ich finde, ganz gut im Griff hatte und ja, dann über mehrfach auch Leon Dayaku zu Chancen kam.
Es war eine häufigere Szene, die man hatte, dass ein Spieler frei war, hinter der Kette starten konnte, weil die letzte Abwehrkette der Ferler weit aufgerückt war. Dennis Cesar hatte 2 Kontersituationen, Leon Dayaku war 2-mal eigentlich alleine durch. Jeweils wurden die Chancen da vergeben. Dennis Cesar hat auch nach dem Spiel gesagt, dass ihn das immer noch sehr ärgert, weil man hätte sich das Leben deutlich leichter machen können. Aber er hat auch sehr viel nachgedacht, meinte er, hatte so viel Zeit, dass er sich überlegt hat, soll ich jetzt abspielen oder nicht. Und dann lag der Ball in seinen Augen nicht perfekt zum Schuss und wollte dann nochmal weitergehen und hat dann am Ende eben die Situation vertändelt. Eigentlich hat er das 2-mal dann getan. Letztendlich ist es aber egal, denn der SSV Ulm hat ja trotzdem ein Tor gemacht. 41. Spielminute.
Genau. Und beteiligt waren eben die Spieler, die du gerade schon genannt hast, Dennis Cesar und auch Leon Dayaku. Und dann aber vollendet hat Niklas Kölle, der im Prinzip ja den Abstauber genutzt hat, verwertet hat.
Ja, ihm kommt es echt wieder zugute, dass man jetzt ihn als linken Schienenspieler einsetzt. Also seine Leistung gestern war echt sehr, sehr stark. Er ist sehr häufig in den Strafraum gerückt, war offensiv wirklich sehr, sehr gut integriert ins Spiel. Es war jetzt keine Überraschung, dass er das Tor macht.
Und er hatte dann auch nochmal Glück, hat er dann auch selber zugegeben. Es gab eine Situation, die, wie ich finde, eigentlich die deutlichste war zum Ausgleich. Ja, da will Niklas Kölle eine Flanke klären und klärt die dann gerade noch so irgendwie übers Tor und an die Latte. Ja, und da hat er einfach Glück gehabt, dass der Ball dann nicht reingeht.
Ja, das hat er auch mit dem Schmunzeln quittiert in der Mixzone nach dem Spiel. Aber tatsächlich, du hast es angesprochen, also es gab ja eigentlich kaum eine andere Chance noch. Ich denke da eher noch an Weitschüsse, wo dann aber Christian Ortag zur Stelle war. Von dem her, ja, eine solide Leistung. Man hat 0 gespielt, man hat gegen eine Mannschaft gewonnen, wie auch Dennis Chesser gesagt hat, wo es die meisten ihnen nicht mehr zugetraut hätten.
Voll. Und es wurde jetzt auch mal gegen einen Nicht-Ex-Club von Pavel Dotschew gewonnen.
Ja. Man kann sich da natürlich die Frage stellen, haben also die Maßnahmen gefruchtet, die Pavel Dotschew unter der Woche getroffen hat, nach dem Pokal aus, über das wir gleich noch kurz sprechen wollen, aber zunächst mal ja, zu der drastischen Maßnahme.
Ja, genau. Also die sportlichen Maßnahmen haben wir ja schon angesprochen mit der Fünferkette und auch der Rückkehr von Christian Ortag war ja auch schon gegen Energie Cottbus der Fall. Also das war jetzt erstmal so ja die sportliche Umstellung, aber dann gab es ja unter der Woche so, ja wie soll ich sagen, ein Vorgehen, das ich dann doch sehr bemerkenswert finde. Also Pavel Dotschew hat den Kader aufgetrennt in zwei Trainingsgruppen, 8 Spieler im Prinzip aussortiert. Die trainieren jetzt abseits der Stammkräfte. Und ja, du warst da bei der Pressekonferenz anwesend, als er das erklärt hat. Ja, wie hat er es denn erklärt und auch begründet?
Ja, also er hat auch betont, dass es nicht seine Art ist, weil tatsächlich stand es ja mal im Januar schon im Raum. Da hat man ihn das auch gefragt, weil er sich immer wieder beschwert hatte über die zu große Trainingsgruppe, dass man da nicht vernünftig trainieren könne. Und er hat es jetzt eben tatsächlich auch mit der Qualität des Trainings begründet. Ob das dann tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Aber für ihn war es wichtig, jetzt den Fokus auf das Sportliche zu legen. Er meinte, nach dem Pokal aus musste er etwas tun. Es musste gehandelt werden. Er hat sich dafür entschieden, 8 Profis dann rauszunehmen. Und ja, es war trotzdem überraschend. Aber ich würde sagen, wir müssen erstmal die Namen nennen derjenigen Spieler, die jetzt da dann auch aussortiert worden sind. Ich würde sagen, ich nenne mal die 5 Offensivkräfte. Das sind die Winterzugänge Abu El Sain und Streni Mamba. 2 Spieler, von denen man sich sicherlich etwas erhofft hatte eigentlich. Und das sind auch Enscher Akşakal, André Becker und Alexander Kavic.
Genau, ergänzt werden sie durch die Verteidiger Luis Görlich, Sadin Cernofrasanin und den zentralen Ben Westermeier.
Ja, welcher Name hat dich denn am meisten überrascht?
Boah, ich glaube, mich hat die komplette Maßnahme überrascht.
Ja.
Weil ich hatte ja letzte Woche noch so ein paar freie Tage, bisschen Resturlaub und habe dann verfolgt, was du geschrieben hast und habe mich einfach erstmal gewundert, weil das für mich nicht sehr naheliegend war, weil eben die genannten Spieler, die wir gerade aufgezählt hatten, ja gar nicht so viel entscheidenden Impact hatten jetzt in den letzten Wochen. Also wenige kamen zum Einsatz, klar Streli Mamba etwas öfters, André Becker kam auch mal dann noch zum Einsatz. Aber so ein Spieler wie, ich weiß nicht, Ben Westermeier hat sich jetzt aus meiner Sicht, so wie ich es bewerten kann, nichts zu Schulden kommen lassen.
Genau, aber das ist ein sehr guter Punkt, denn auch Pavel Dotschew betont zumindest, da gibt es dann manchmal gewisse Widersprüchlichkeiten, aber er betont es zumindest, dass diese Spieler jetzt nicht abgestempelt werden sollten. Er hat gesagt, sie seien keine schwarzen Schafe, meinte er, und ja, sie würden nicht die Schuld daran tragen an der sportlichen Situation. Das ist auch etwas, was zum Beispiel Dennis Chesser gestern in der Mixzone auch gesagt hat. Also er wollte eigentlich gar nicht wirklich großartig über diese 2 Trainingsgruppen reden, aber er meinte, es gibt eigentlich keine Ausreden, weil die Spieler, die auf dem Platz standen, die sind ja nach wie vor der Teil der Trainingsgruppe 1 und die tragen die größte Verantwortung.
Genau, genau. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, du hast auch angesprochen, dass ein Spieler wie André Becker oder auch die Winterneuzugänge Mamba El-Sain hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ja. Aber auf der anderen Seite rechtfertigt das jetzt dieses Vorgehen und halt auch die Frage, was ist denn die Perspektive jetzt für die verbliebenen 8, jetzt 7 Spiele?
Also der Zeitpunkt allgemein könnte man hinterfragen, aber wenn du die Perspektive ansprichst, das hat er ja dann nach dem Spiel eigentlich beantwortet. Er hat gesagt, ich rechne nicht mehr mit ihnen.
Genau, da ist er super deutlich geworden. Er hat ja auch schon, quasi, da müssen wir nochmal davor drauf schauen, hat ja schon gesagt, man wird es dann am Kader sehen, wer denn zur zweiten Trainingsgruppe gehöre. Also das heißt, er hat schon den Ausblick gegeben, dass diejenigen dann auch nicht im Kader stehen würden jetzt gegen Ferl. Mhm. Hat es dann auch so durchgezogen, also seinen Worten da Taten folgen lassen.
4:19 Spieler standen stattdessen im Kader.
Genau, genau. Und ja, und dann kam es eben nach dem Spiel zu dieser bemerkenswerten Aussage mit, ja, diese Spieler, die jetzt nicht bei uns sind, die haben dann ab Sommer sowieso keine Zukunft mehr bei uns. Zitat Pavel Dotschew.
Da fand ich eigentlich mehrere Sachen bemerkenswert daran. Also einerseits auch das bei uns, weil Pavel Dotschew stand jetzt zumindest ohne weitere Bekanntgaben, kein Teil des SSV Ulm ab Sommer ist, wenn man in der Regionalliga sich wiederfinden würde. Kann natürlich sich ändern, aber aktuell wäre das der Stand. Und es gibt ja auch keinen Sportchef, der eigentlich für die Kaderplanung zuständig wäre, der vielleicht diese Aussage, mit dem er diese Aussage zumindest absprechen müsste.
Genau, also ich meine, die ganze sportliche Ausrichtung ist ja gerade in Frage gestellt.
Und wenn du sagst, hey, ich plane absolut nicht mit euch, ja, dann ist es ja doch irgendwo auch eine Schuldzuweisung. Oder zumindest eine, es ist dann doch keine Schuldzuweisung, aber es ist ein Abstempeln, nämlich als qualitativ schlecht.
Voll, und dazu muss man ja dann auch wissen, also die Spieler, die jetzt zur Trainingsgruppe 2 zählen, haben, meine ich, hätten alle ausnahmslos einen Vertrag für die dritte Liga. So, sagen wir mal, das große Wunder passiert und die bleiben, dann, also sie bleiben in der Liga, dann würde das erstmal bedeuten, sie haben erstmal einen Vertrag. Auf der anderen Seite, klar, wenn sie in die Regionalliga gehen, dann hätten sie den nicht. Aber dann würde es sich ja so oder so auch für die Spieler drumherum, auch die, die jetzt Leistungsträger und Stammkräfte sind, fragen, ob sie denn eine Perspektive überhaupt in Ulm haben wollen.
Ja, und es kommt halt auch zu einem Zeitpunkt, wo es auch eigentlich schon, also man hat es ja auch nach dem Spiel gemerkt, Ulm hat gewonnen, aber eigentlich die wenigsten hatten jetzt das Gefühl, okay, jetzt sind wir wieder dran im Abstiegskampf, sondern es war halt mal schön, gewonnen zu haben so, und dass man dann so eine Maßnahme noch setzt, die ja, egal ob er sagt oder nicht, einen Schatten auf diesen Karriereabschnitt dieser Spieler legt. Ja, das finde ich eigentlich echt eine sehr fragwürdige Sache, und dann lässt man die halt auch nur ein paar Mal aufs Tor schießen bei dieser sogenannten Trainingseinheit. Ja.
Ja, und was mich da halt dran stört, ist schon auch dieses Pauschalisieren. Also ich finde schon, dass man die Spieler dann schon nochmal individuell anschauen müsste und auch bewerten müsste und vielleicht auch nochmal hinterfragen müsste, naja, warum ist denn ein, ich sag jetzt mal, Luis Görlich wahrscheinlich in der zweiten Trainingsgruppe? Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, und dann hat sich Pavel Dotschev, das hat er einmal ja auch ganz klar gesagt, dafür entschieden, Jonathan Meyer als Rechtsverteidiger zu bringen. Und dann war da aber auch keine Möglichkeit mehr, dass er da hätte rankommen können.
Ja, und Ben Westermeier hat bei Unterhaching und bei Hannover 2 zwei Spielzeiten als Stammspieler gespielt in der dritten Liga. Er ist ja wirklich noch nie so krass zum Zug gekommen am SSV, auch nachvollziehbar bei der Konkurrenz, die es im zentralen Mittelfeld so gibt. Aber ich denke, da wäre vielleicht schon noch was drin gewesen. Insgesamt eine überraschende Maßnahme, die er ja dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch noch damit begründet hat, dass diese Spieler ja kaum Einsatzzeit gehabt hätten und man sie deshalb nicht irgendwie jetzt spielen lassen könne, was für mich auch irgendwie eine Argumentation ist, die hinkt, gerade wenn man dann stattdessen auf die U19-Spieler setzt, was ich an sich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, dass man die auch mehr ins Boot holt, aber naja. Ja. Es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Oder möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, es stellt sich dann schon die Frage nach der praktischen Handhabe, weil ich meine, die U19 spielt auch noch in der DFB-Nachwuchsliga. Jetzt, wenn wir aufs kommende Wochenende blicken, da ist der SSV am Samstag in Rostock gefordert und die U19 spielt am Sonntag im Donaustadion. Und ja, das schafft man zeitlich schon, von Rostock nach Ulm wieder zu kommen. Aber die Frage ist ja, wie?
Ja, wie? Und vor allem also, die haben nach wie vor eine Chance, tatsächlich auch ins Achtelfinale einzuziehen, zu den 16 besten Mannschaften zu gehören. Klar, natürlich ist da der Erfolg der Profis insgesamt wichtiger. Die Frage ist aber, welche Rolle außer einem Bankplatz würde Pavel Dotschev denn gerade diesen Spielern einräumen? Von dem her tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Timo Wenzel übrigens, um das einfach der Vollständigkeit halber auch noch gesagt zu haben, ist einer von denjenigen, die auch ab und an mal die Trainingsgruppe 2 trainieren sollen.
Ja, also der Trainer der U19.
Genau, also da hat sich auch Pavel Dotschev dann bedankt bei ihm für die Kooperation. Also Pavel Dotschev hat selbst, zum Beispiel die Einheit am Samstag hat Pavel Dotschev geleitet. Genau, aber das ist quasi so jetzt abgemacht worden.
Okay, spannend. Ja, dann haben wir jetzt über eine Sache noch nicht so richtig, richtig detailliert gesprochen. Und zwar die, wie ich sagen würde, große Blamage unter der Woche, das Pokal aus gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Du warst vor Ort.
Ich war vor Ort und deshalb würde ich es vielleicht gar nicht als große Blamage beschreiben, denn tatsächlich ist ein Drittliga-Abstiegskandidat gegen einen Viertliga-Aufstiegskandidat oft auf Augenhöhe. Man hat trotzdem die Qualität gesehen, weil also man spielt ja halt als SSV Woche für Woche gegen andere Drittligamannschaften. Man hat die Qualität im Kader, die war unterschiedlich. Ulm hätte das Spiel gewinnen müssen. Es war natürlich eine Überraschung, Aber ich glaube, es geht einigen Ulm-Fans so und vielleicht auch neutralen Beobachtern, dass sie es fast schon zum Teil erwartet hatten.
Mhm.
Aber trotzdem, vor Ort war es dann trotzdem nochmal erschreckend, weil es für diesen Verein, für den SSV Ulm, halt ein so enorm wichtiges Spiel war.
Das wohl wichtigste vielleicht in der Saison, wenn man jetzt so...
Ja, und das muss man halt ganz einfach sagen. Es geht darum, diesem Verein wieder ein positives Bild zu vermitteln. Oder etwas zu geben, wo die Fans, wo das Umfeld Freude dran hat. Und so ein DFB-Pokalspiel, das wäre direkt etwas nach Saisonende gewesen, wo jeder sich denkt, geil, da wird die Hütte wahrscheinlich nochmal voll sein. Da kann man vielleicht drauf aufbauen. Es ist für Spieler vielleicht attraktiver, die vielleicht hierher kommen würden. Es ist natürlich am allerwichtigsten ein Geldsegen.
Mhm.
Über 200.000 Euro wären das gewesen. Und dann verlierst du so ein Spiel auch noch. Also es, wie gesagt, ich sag mal, gegen Groß-Asbach sollte man nicht verlieren, kann man vielleicht aktuell verlieren, weil da einfach diese positive Stimmung gerade da ist. Und bei Ulm geht alles runter, den Bach runter, wenn man so dieses Sprichwort bemühen will. Aber Ulm hatte ja in der ersten Hälfte Chance um Chance. Lukas Röser, zu zentral auf dem Torhüter, der übrigens mal beim SSV Ulm gespielt hat.
Max Reule, ja.
Max Reule, ja. Der dann auch nach dem Spiel von Pascal Reinhardt, dem SG-Coach, der tatsächlich auch mit Ulm mal aufgestiegen ist in die Regionalliga vor 10 Jahren, hat auch gesagt, ist der beste Keeper der Regionalliga. Der hat tatsächlich auch schon dritte Liga gespielt. Ja, der hat halt oft die Chancen zunichte gemacht, aber in der zweiten Hälfte, das war echt... Man hat einfach gemerkt, denen fehlt die Kraft.
Mhm.
Denen fehlt die Kraft und Mertas Delen, auch ein theoretischer Ex-Ulmer.
Auf dem Papier zumindest.
Ja. Hat es dann auch sehr, sehr gut oft gemacht auf der Seite. Von dem her, ja, ich würde gar nicht mal sagen, unterm Strich war es wahrscheinlich sogar eine verdiente Niederlage. Eine Niederlage, die sehr wehtut, finanziell, sportlich gesehen. Und die dann auch für einen Banner gesorgt hat beim Spiel des SSV Ulm gegen Ferl.
Genau, da stand drauf, nichts erwartet, trotzdem enttäuscht, Versager, also schon eine Beleidigung, unterzeichnet von den Broken Society Ultras. Ja, war am Anfang des Spiels zu sehen.
Ja, was denkst du, was geht da so als Spieler durch den Kopf?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alle Spieler das gesehen haben, aber sie werden sich bestimmt sicherlich so nach dem Spiel auch drüber unterhalten haben. Ich habe Lukas Röser gefragt, mit dem ich in der Mixzone gesprochen habe. Und ja, er meinte, ja, es sei irgendwie gerade natürlich eine harte Phase und man kann auch irgendwie den Fans gar keinen Vorwurf machen, dass alle enttäuscht sind. Und ja, ist jetzt auf das Banner nicht wirklich zu sprechen gekommen, aber hat schon auch dann so gemeint, naja, wir müssen jetzt versuchen, alle zusammen die kommenden Wochen einfach nochmal gut abzuschließen und zu Ende zu bringen.
Das Gesicht zu wahren.
Genau, das Gesicht zu wahren. Ja, und es vielleicht so zu machen wie heute, also
ja.
Wie gegen Ferl.
Es gab einen halben Gang vor die Kurve.
Mhm.
Aber nicht so, wie man es sonst kennt. Also es wurde zum Teil schon sich abgeklatscht, aber es war relativ schnell vorbei.
Genau, die Mannschaft ist einmal hingelaufen, hat dann ein bisschen Abstand aber gehalten und ja, was waren das, 10, 20 Sekunden und stand aber auch in die Kabine.
Ganz anders die Reaktion auf Haupt- und Gegentribüne. Die haben dann schon während dem Spiel die Leistung mit Applaus quittiert, hatten Ulmer-Ulmer-Rufe. Es hat mich auch ein bisschen überrascht und auch nach dem Abpfiff sind wirklich einige aufgesprungen, haben sich gefreut. Es hat mich etwas überrascht, aber es war dann tatsächlich auch mal interessant oder vielleicht sogar schön zu sehen, dass der SSV Ulm wieder für Freude sorgen kann bei seinen Anhängern.
Mhm. Da war plötzlich so ein Vibe zu spüren, was ich jetzt so auch nicht erwartet hätte. Aber ja, dann gab es mal diese eine Situation, wo Cesar dann irgendwie fast das 2:0 gemacht hätte und plötzlich... Ja, war dann schon eher eine mitreißende Stimmung da.
Mhm. Ja, Nadine, wir reden jetzt schon ganz schön lange. Gibt es noch Punkte, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen? Marcel Segert wird gegen den VfB Stuttgart 2, gegen den es ja am Mittwoch in Asbach schon weitergeht, wieder zur Verfügung stehen.
Ja, genau, nach seiner Gelbsperre.
Was denkst du, rückt er wieder in die Abwehr oder würdest du auf deine Streffel setzen?
Ich glaube, ich würde jetzt erstmal nichts verändern, obwohl ich finde, dass ein Marcel Segert einem SSV in der Abwehr immer gut zu Gesicht steht. Würde ich jetzt aber sagen, boah, man könnte eher bei diesem 5-2-3 dann bleiben. Dennis Dresser dann in der Innenverteidigung und zumindest Pepic und Brandt dann im Zentrum.
Ja.
Oder würdest du gegen den VfB was verändern?
Never change a winning team. Das passiert ja nicht so häufig. Also tatsächlich hat er jetzt nicht mehr arg viele Optionen. Das muss man auch so sagen. Also gerade offensiv gibt es natürlich jetzt wenig Möglichkeiten, da zu reagieren. Das ist dann tatsächlich in der Defensive der Fall. Ich fand Jonathan Meyer, Niklas Kölle haben das sehr gut gemacht. Jonathan Meyer musste auch leicht verletzt ausgewechselt werden, aber ich glaube, der wird wieder starten können. Und ansonsten, ja, also Niko Vukancic, mit dem ich am Anfang meine Probleme hatte, also sportlich gesehen, fand ich, hat es auch gut gemacht gegen Cottbus schon, von dem her bräuchte es da jetzt nicht unbedingt eine Veränderung.
Ja, und ich glaube auch, so dieses, ich meine, mit VfB, den Talenten des Bundesligisten sozusagen, kommt dann auch wieder eine spielstärkere Mannschaft auf den SSV zu. Und da würde ich auch sagen, also vom System her und so weiter, nichts umstellen, das so beibehalten und ja, vielleicht schon dieser Punkt Never Change a Winning Team, also das, was das jetzt vielleicht nochmal mental freigesetzt haben könnte, der Sieg gegen Werl, ja, beibehalten, aufrechterhalten.
Ja, vielleicht ist es ja auch sogar gerade noch die Chance, dass man eigentlich jetzt schon fast befreiter aufspielt und dadurch dann vielleicht nochmal näher heranrückt. Aber ja, am Ende geht es auf jeden Fall darum, noch eine saubere Saison zu spielen.
Ja, aber wenn wir dann natürlich jetzt schon beim Thema sind, glaubst du denn noch dran, dass der Zug noch nicht abgefahren ist?
Also, es würde mir schwerfallen, auch wenn es mein Job ist, die verbleibenden Spiele im Stadion zu verfolgen oder am TV, ohne ein Fünkchen Hoffnung. Aber die Hoffnung bezieht sich ja eigentlich immer auf ein gutes Spiel einfach erstmal.
Mhm.
Denn so oder so, wie es kommt, so werden wir es nehmen. Das heißt immer so, dieses Gesicht wahren, ne?
Ja, muss der SSV noch ein Gesicht, oder hat der SSV noch ein Gesicht zu wahren oder muss er es jetzt eher schon retten?
Ja, das ist halt eine gute Frage. Da kann man sich ja auch das Bild bemühen des angeschlagenen Boxers, wo dann eigentlich erstmal noch die Wunden geheilt werden müssen. Also das Gesicht, das aktuell der SSV umzeigt, sollte man, glaube ich, nicht wahren. Aber sich vielleicht so zu verabschieden, dass man eine Grundlage schafft, auf der man wieder ein positives Bild aufbauen kann.
Genau. Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, man muss realistisch einschätzen. Die Chancen sind jetzt trotz des Siegs gegen Werder nicht gewachsen auf den Klassenerhalt oder da noch irgendwie den Turnaround zu schaffen. Nichtsdestotrotz, ja, schafft es natürlich trotzdem ein etwas anderes Gefühl, wenn man eben nicht, so wie es uns ja jetzt auch in den letzten Wochen immer auf der Pressetribüne ging, dann noch den Rückschlag kassiert oder den nächsten Tiefpunkt. Und ja, insofern würde ich sagen, wünsche ich auch dem SSV jetzt für die letzten Spiele alles Gute. Und ja, wir sehen dann, was am Ende noch dabei rauskommt.
Genau, und nach dem Spiel gegen VfB geht es ja direkt weiter mit dem Auswärtsspiel in Rostock. Kommenden Samstag, 16.30 Uhr im Ostseestadion, 817 Kilometer entfernt vom Donaustadion, wo einen Tag später dann die von dir ja auch schon angesprochene U19 spielen wird. Also falls jemand nicht auf Fußball im Donaustadion verzichten will, er hat die Möglichkeit oder sie hat die Möglichkeit, Sonntag ins Stadion zu gehen. Und wir hören uns dann kommenden Montag wieder.
Genau, und haben mutmaßlich wieder viel zu besprechen.
6 Punkte. Tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.